Present Screen, der Filmpodcast über das Gestern und Heute.
Herzlich willkommen, liebe Present Screen Zuhörenden. Wir haben heute eine besondere Folge für euch vorbereitet, denn zum allerersten Mal bin ich und mein guter Freund und Co-Host Ibke im selben Raum bei der Aufnahme. Ibke, wie geht es dir damit?
Sehr gut, auch wenn es sehr warm hier ist.
Ja, zur Tagesordnung. Wir haben es in der letzten Folge, ja, unserer Bonus-Special-Folge zum Fantasy-Filmfest ja schon so ein bisschen angedeutet. Wir reden in der heutigen Ausgabe über das Schaffen von Alexandre Boustillot und Julien Maury. Die kennt man vor allem auch als die Macher von Inside, ein Stigma, den wahrscheinlich irgendwie noch im Grabstein gemeißelt werden wird. Aber wir sind auch heute hier, um da das Oeuvre ein bisschen umfassender abzudecken und auch vielleicht so ein bisschen auf die besonderen Umgang mit Genrekonventionen der zwei einzugehen und auch sie so ein bisschen von diesem Inside abzulösen. Denn die haben auch noch sehr viel anderes, sehr Interessantes gemacht. Und das ist auch jetzt eine super Überleitung für unseren Einspieler, den Ibke wieder vorbereitet hat.
We love gore movies, we love the chanson, we need the chanson in the movies, but here, it's too much.
Julien Maury und Alexandre Boustillot haben sich Mitte der Nullerjahre über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Boustillot hat zu diesem Zeitpunkt als Filmjournalist und Maury als Regisseur fürs Fernsehen und von Dokumentation, Kurzfilm und Musikvideos gearbeitet. Bereits einen Tag nach ihrem Kennenlernen haben sie laut Eigenaussage schon über ein gemeinsames Filmprojekt gesprochen. Boustillot präsentierte Maury daraufhin einen Drehbuchentwurf von sich, mit dem Ergebnis, dass beide beschlossen, den im Drehbuch noch genretypisch männlichen Killer durch eine Frau zu ersetzen. Diese Änderung markierten vielerlei Hinsicht den Grundstein für das künstlerische Schaffen von Maury und Boustillot. Denn nicht nur wurde damit die Basis für ihr sie berühmt machendes Debüt Inside von 2007 geschaffen, sondern soll auch in Zukunft das Neuinterpretieren von Genrekonventionen und Tropen ein grundlegender Aspekt ihrer Filme bleiben. So lässt sich möglicherweise auch erklären, wieso die Filme nach ihrem bis heute von Horrorfans frenetisch gefeierten und zur Speerspitze der sogenannten New French Extremity gehörenden Erstling auf so wenig Gegenliebe stoßen. Die beiden Horrorfilmfanatiker, die laut Eigenaussage mehrere Horrorfilme am Tag gucken, bieten schlicht und ergreifend keine Wiederholung, sondern arbeiten sich eher peu à peu an der reichhaltigen Horrorfilmhistorie ab, ohne sich dabei zu sehr von ihrer Handschrift zu entfernen. Um herauszufinden, worin diese genau besteht und wie sie sich möglicherweise weiterentwickelt hat, wagen wir den Blick auf den Present Screen.
Vielen Dank für diesen tollen Einspieler, Ibke. Ich steige hier
Moritz.
Ja, sehr gerne. Ah, toll. Ich steige hier jetzt direkt rein, weil hier ist, du hast ein bestimmtes Keyword genannt, da muss ich jetzt schon mal nachhaken. Ibke, du sprachst gerade von New French Extremity. Was ist denn das?
Ja, also die New French Extremity ist eigentlich ganz spannend. Das ist ein Begriff, der zurückgeht auf einen Artikel von James Quant. Und der spricht sich dort sehr negativ, das ist total spannend, dieser Begriff ist also eigentlich ein anfangs negativ gemeinter Begriff, für Autorenfilme von FilmemacherInnen wie Catherine Briard, Philippe Grandrieu, Bertrand Bonello, Bruno Dumont, das sind alles Leute, wo er sagt, diese Filme wollen nur schocken und haben dort gar keinen richtigen Inhalt. Und erstens, was interessant ist, ist, dass dieser Begriff damals vor allem eigentlich ausschließlich für Autorenfilme benutzt wurde. Wir reden jetzt ja über zwei Genrefilmmacher. Man kann dann irgendwie sagen, man kann diese, erstens kam dann später durch neue Artikel, wurde das auch revidiert und es wurde gesagt, nein, diese Filme haben sehr wohl Inhalt und sie beschäftigen mit Gewalt und Sex, mit Transgression, also mit der Grenzüberschreitung. Geht ja auch zurück auf eine gewisse französische Tradition, wenn man an Dessart denkt, an Georges Bataille, Charles Baudelaire, der war der Name, der mir entgangen ist, sagt bis heute, bis Wilbeck ja auch, also alles, dies hat eine gewisse französische Tradition und eben doch auch einen gewissen künstlerischen Wert. Das war so die erste Revision dieses Begriffs nach Quant und später wurden dann auch eben auch Genrefilme dort reingezogen, wie halt High Tension, der als erster gilt, von Alexandre Aja, von Xavier Jean Frontier, von Pascal Auger Mathias und eben Inside von Julia Maury und Alexandre Boustelot. Genau, das ist so, ich sag mal, die Speerspitze dieser Bewegung New French Extremity, die sich halt alle durch wirklich grenzüberschreitende, extreme Gewaltdarstellung zeigen und vielleicht auch in anderer Weise irgendwie immer Grenzen überschreiten. Darüber werden wir ja später auch, wenn wir über die Filme intensiver reden,
genau,
uns damit beschäftigen.
Die Filme sind ja alle so in den 90ern, frühen 2000er erschienen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So vom Zeitlichen kommt das ja ungefähr hin.
Ja.
Ich ist mir nur gerade eingefallen, wenn es eine New French Extremity gibt, gibt es eigentlich auch eine Old French Extremity? Oder wie hat sich dieser Begriff eigentlich dann da zusammengesetzt?
Ja, es ist so ein bisschen diese, jetzt erstens, dass man sagt, französische Kunst war irgendwie schon immer extrem, jetzt mit diesen, auch mit diesen Beispielen aus der Literatur. Und man könnte sagen, das ist auch das, was so diese spätere Artikel, die so auf Quant geantwortet haben, auch gesagt haben, Catherine Briard hat ja auch schon früher Filme gedreht, also vor Romance, der so in diese Reihe gezählt wird, der New French Extremity, hat sie ja auch schon Filme gedreht. Und Baby Blood aus den 90ern gilt auch als ein Film, der schon ein bisschen sowas vorwegnimmt, was wir später in New French Extremity sehen. Also man kann zumindest sagen, dass so in der französischen Filmhistorie schon immer der Hang da war zum Extrem.
Ja.
Und deshalb glaube ich auch dieser Begriff der New French Extremity.
Ja, du hast es mir, das war es glaube ich du, da hast mir auch mal erzählt, dass es ja auch einen ökonomischen Grund hat, dass diese Welle eben entstanden ist, weil ja das französische Filmförderungssystem umgestellt wurde und es auch überhaupt erst nach langer Zeit wieder möglich war, auch solche Filme eben finanziert zu bekommen und halt eben auch umsetzen zu können. Und vielleicht ist es auch so, nachdem da halt eben ja jahrelang zuvor nur eher familienfreundliche und taugliche Filme produziert worden sind, dass dann auch da einfach so wie so ein Damm gebrochen ist und einfach so alles, was sich über die Jahre angestaut hat, rausgelassen worden ist. Ein sehr ähnliches Phänomen hat, kann man ja bei einem ja, Klassiker des Terrorkinos auch zurückverfolgen, bei Last House on the Left, den ja Wes Craven gedreht hat, sein erster Film. Und Wes Craven ist ja auch im katholischen Jugendheim oder so aufgewachsen.
Ja, der hat doch super spät erst Filme gesehen.
Genau, erst hat er irgendwie, meinte auch, diesen Film will er so alles rauslassen, was ihm irgendwie als Kind und so immer verboten und verwehrt worden will. Deswegen ist der Film auch so sehr brutal und auch sehr rücksichtslos, was auch alles sehr Attribute sind, die irgendwie auch auf French New Extremity Filme übertragen kann. Deswegen wollte ich dieses Side-Notice nochmal reinbringen.
Genau, es ist wirklich so, dass, also die FilmemacherInnen sagen zwar auch immer noch, Horrorfilm ist immer noch sehr stiefmütterlich behandelt, aber es gab auf jeden Fall mal eine Zeit, wo dann plötzlich die Möglichkeit da war, diese Filme zu drehen, eben nicht nur die witzig-spritzige französische Sommerkomödie. Moritz, kurze Frage.
Jo.
Weil du jetzt gerade so schön beschrieben hast, mit diesem Dammbruch, wie du es nennst, würde ich jetzt schon mal so den Lenker machen zu dem so einem philosophischen Überbau.
Oha.
Wenn das okay ist.
Aber selbstverständlich.
Wenn wir das machen, weil das ist so, wenn wir über Transgression reden, also die Grenzüberschreitung, sind wir natürlich auch bei Georges Bataille extrem, ein französischer Philosoph und Schriftsteller, der aber als Bibliothekar vor allem gearbeitet hat, also eher ein Hobbywissenschaftler. Hobbyphilosoph und Hobbyautor, aber auch irgendwie sehr prophetisch vielleicht sogar war, ein paar Dinge, würde ich jetzt mal sagen. Und bei ihm gibt es halt auch diese These, weil du das so beschrieben hast, mit dieser New French Extremity und diesem Dammbruch. Und das kann man fast eins zu eins auf seine Vorstellung dort von diesen Energien, die in unserer Gesellschaft fließen, beziehen, weil er auch sagt, der Mensch hat eben vielleicht Impulse wie destruktive Impulse, gewalttätige Impulse, sowas wie Mord, das steckt in uns irgendwie drin. Und die Gesellschaft errichtet halt Regeln, Grenzen, Tabus, damit wir uns nicht die Köpfe einhauen. Und das ist dann auch voll okay, um unser Zusammenleben zu strukturieren. Und jetzt ist es aber so, dass das natürlich dann auch, ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast, anhand des Beispiels der New French Extremity, irgendwie Energien aufstaut. Und dann, bei Bataille geht es ganz viel um so Sachen wie dionysische Orgien in der Antike, wo mal alle Regeln wegfielen und da konnten wir so mal alles rauslassen, auch sexuell und eben auch auf Gewalt bezogen oder auch auf bei ihm geht es auch viel in diesen Festen, da sind mal die Strukturen noch umgefallen, der Herrscher war plötzlich der Sklave war der Herrscher und das fällt alles weg und das ist eigentlich so was ganz Interessantes, ist so eine große gesamtgesellschaftliche Theorie. Und bei Bataille geht es auch ganz um die Frage, was ist denn in unserer jetzigen verbürgerlichten Gesellschaft?
Ja.
Was ist mit diesem Energieaufstau, wo es diese Entladung nicht mehr gibt? Und das, was du hast genannt, ist interessant, dass dieses große gesellschaftliche Konzept dort ins Kleine übertragen irgendwie noch wieder zu finden ist. Dass man sagt, hier sind plötzlich Dämme geöffnet worden und hier können wir mal ein bisschen frei drehen. Und das ist, vielleicht machen wir aber eine Folge über den French Extremity jetzt. Was gibt es da jetzt noch für Filme? Wenn man über Filme wie Raw zum Beispiel spricht. Aber es ist halt auffällig, dass es wirklich diese Zeit 2000 bis 2010 war, wo irgendwie mal alle Dämme gebrochen sind.
Ja.
Und das kann man auch so bataillanisch sehen. Guck mal, da sind die Energien jetzt mal frei gewesen, da war jetzt mal alles möglich.
Das ist tatsächlich auch wirklich sehr gut übertragbar eben auf die New French Extremity oder auch, um das mal auf eine Meta-Ebene zu hieven, auch allgemein für mich, also ich habe das gerade, wenn du davon erzählt hast, also realisiert, dass man das halt auch, wenn man das jetzt aus von dieser sehr grafischen Vorstellung von eben gewaltigen Orgien und so weiter und quasi Tabu verstößt, wenn man sich davon loslegt, kann sagen, okay, ist auch einfach nur eine Form, aus dem Alltag eben auszubrechen. Eben ist ja ein sehr gesellschaftliches Phänomen, dass es eben auch heutzutage eben immer noch sehr krass gibt, dass Leute halt eben so Ventile nutzen, um halt eben dem Alltag zu entkommen. Und ich glaube, das ist auch einer der Sachen, warum wir auch Filme gucken, eben, weil wir es da eben aus unserem Alltag ausbrechen und auch mit neuen und eben auch schockierenden Sachen auseinandersetzen, was wir jetzt in der Anführungszeichen, ich mag es eigentlich nicht, das als reale Welt zu benennen, weil Filme sind sehr real, meiner Meinung nach. Aber dass man sich da eben auch auf diese Weise eben mit, wie du schon gesagt hast, mit so Tabuthemen auch auseinanderbrechen kann für einen gewissen Zeitraum einfach.
Ja, und ich fand spannend, dass du jetzt gerade von Orgel gesprochen hast. Deshalb ist so ein Film wie Climax jetzt von Noé, ist für mich auch so ein Film, wenn ich den gucke, denke ich so auch sofort an Bataille und sage, okay, da sehen wir diese Zeit der absoluten Entgrenzung, wie dieses Fest, diese Vorstellung von so einem losgelösten Fest, sehen wir dort auch halt nochmal umgesetzt, wo man dann vielleicht auch sagt, okay, wie ist das denn in die Jetztzeit und lässt sich das überhaupt noch einzeln übertragen? Also das muss man ja auch sagen, diese bataillanischen Theorien kommen auch aus einer Zeit, wo das ganz gang und gäbe war, dass man gesagt hat, unsere Welt ist viel zu verbürgerlicht, wir reden jetzt über die 10er, 20er Jahre oder noch ein bisschen die 50er rein. Aber da gibt es schon viele TheoretikerInnen, die sich da beschäftigt haben, unsere westliche Welt ist zu verbürgerlicht und was gibt es dort für Ventile und Ausbruchsmöglichkeiten? Das endet dann auch manchmal in so skurrilen Phantasmen irgendwie und man auch so eine Exotisierung, dass man sagt, guck mal, diese Völker dort in Haiti, die haben Voodoo-Rituale und da gibt es vielleicht noch Kannibalismus, die sind da ganz anders vor.
Mhm.
Das sind natürlich Sachen, die man heutzutage nochmal vielleicht anders sich angucken müsste. Aber ich finde trotzdem erstmal an diesen bataillischen Theorien total interessant, dass überhaupt das Thema Grenze wieder auftaucht und Tabu. Was natürlich auch nochmal so eine kleine Unterscheidung gibt, aber wo man jetzt heutzutage, wir leben in so komplett entgrenzten, enttabuisierten Zeiten. Und diese bataillischen Theorien sind so, nein, guck mal, die gibt es ja doch irgendwie noch.
Ja.
Das ist alles noch da. So, nur weil wir behaupten, wir sind alle komplett entgrenzt, ist das nicht wirklich so. Und es muss ja auch Tabus und Grenzen geben, eben um unser Zusammenleben ja auch zu strukturieren.
Auf jeden Fall. Was mich dabei auch so fasziniert, ist immer so diese zeitliche auch Begrenzung dabei. Es geht immer darum, diese Tabuthemenbrüche funktionieren halt eben auch nur in einer tatsächlich limitierten Form. Wenn man ein Tabu konstant bricht, ist es halt kein Tabu mehr irgendwann, sondern ist es halt eingebürgert. Ich meine, das kannst du ja auf die Filmgeschichte auch weit zurückverfolgen. Das hat eben so der Grad an darstellbarer Gewalt im Laufe der Filmgeschichte eben immer weiter gestiegen ist. Und ich finde es auch besonders spannend jetzt bei New French Extremity. Das ist ja schon ein relativ begrenzter zeitlicher Abschnitt, weil ich meine, du hast jetzt schon Raw und Gaspar Noé immer ins Rennen geworfen. Da könnte man tatsächlich nochmal irgendwann besonders drüber nachdenken, ob das so ein bisschen das Erbe von dieser Bewegung war. Weil es war ja auch tatsächlich für einen kurzen Zeitraum, wurden ja sehr viele dieser Filme produziert, aber das war dann auch irgendwie weg dann plötzlich wieder.
Ja, das ist so, ich finde diese zeitliche Begrenzung total spannend. Also Bataille spricht auch so von so ganz alten, altertümlichen, in ganz archaischen Zeiten, wenn der König gestorben ist, dann wurden immer so orgiastische Feste gefeiert, bis zu dem Moment, wo seine Leiche skelettiert ist.
Mhm.
Weil dann ist so diese Grenze, diese Schwelle, so eine frische Leiche sieht ja noch irgendwie ein bisschen lebendig aus, aber ist halt nicht mehr lebendig, ist schon im Reich der Toten. Und mit der Skelettierung ist es, dann sind wir eindeutig, ist diese Grenze überschritten. Also wir sind ja nicht mehr in diesem Schwellenbereich, sondern vom Leben in den Tod übergegangen.
Ja, es klingt sehr nach einer Übergangsphase einfach, genau, zwischen zwei Abschnitten.
Genau, und in dieser Übergangsphase wurden noch immer diese orgiastischen Feste gefeiert. Also das ist, wer das mal nachlesen will, das ist alles aus Die Erotik von Bataille oder L'Erotisme im Deutschen, im französischen Original, was man eher mit Erotismus übersetzen würde als mit Die Erotik. Kleine Sache am Rande.
Wir schreiben es in die Beschreibung. Wir schreiben es
in die Beschreibung rein. Genau, und das ist, finde ich, auch sehr spannend. Das ist wirklich, bei Bataille geht es auch viel, und das ist halt immer diese kleine, diese gewisse Zeit ist, die dort angegeben ist.
Ja.
Und das ist halt auch in dieser französischen Historie, französischen Fürsthistorie, gibt es halt eindeutig diese 10 Jahre, nenne ich es mal, wo plötzlich die Energien frei flossen.
War wirklich so ein sehr kurzer, gewaltsamer Ausbruch im französischen Kino.
Ja, und nicht nur im Genre-Kino, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also das ist ja wirklich, wir sind jetzt ja auch, wir reden heute über Genre-Filme, aber im Autorenkino war das auch ein riesiges Ding.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gerade bei den Filmen weiß ich auch gar nicht, also für mich verschwimmen da halt auch Genre und Autorenkino ganz stark miteinander. Ja. Ich möchte mich da eigentlich auch gar nicht so festlegen, weil Alexandre Bustillo und Julien Maury haben ja auch meistens die Drehbücher selbst geschrieben.
Sind fast eben, so mehr Auteure sind das.
Ja, es ist ein klassisches Merkmal des Autorenfilms, dass eben die RegisseurInnen auch jeweils sich um die Drehbücher kümmern und so weiter.
Ja. Ich kann noch mal einmal ganz kurz aufgreifen, das, was du gesagt hattest, mit wie man in der Filmgeschichte sieht, wie die Zumutbarkeit von Filmen Gewalt verändert hat. Darüber schreibt Bataille nämlich auch, dass diese, die Tabus und die Grenzen einer Gesellschaft verändern sich halt mit der Zeit. Und das beschreibt er auch. Und das super Interessante daran, was mich total interessiert, ist eben auch, dass diese Grenzen halt auch erst in der Überschreitung sichtbar werden. Und deshalb denke ich ganz oft, es gibt doch so Horrorfilmkreisen, gibt es doch immer wieder mal die Ansage, das ist der härteste Horrorfilm aller Zeiten, so der krasseste Schocker, der heftigste Reißer, der Tabubrecher schlechthin. Dass man das so bataillanisch gedacht vielleicht auch sagen kann, ja, diese Filme, der Horrorfilm als etwas, als ein transgressives Medium, muss vielleicht auch immer wieder danach streben, der heftigste und größte Schocker zu sein, dass man dann immer wieder sieht, okay, das ist gerade ein Tabuthema.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind auch wieder beim Thema Grenzüberschreitung.
Genau, voll. Und das muss man sagen, ich muss jetzt noch mal ganz kurz sagen, jetzt kommen Bataillaner und sind so ganz sauer, weil sie das sagen, Tabus und diese bataillanische Entgrenzung, da geht es wirklich um so ganz krasse Sachen, da geht es wirklich um so Einswerden mit seiner Umgebung, Heiligsprechung, Opferrituale, so ganz andere Bewusstseinssphären erreichen. Das sind alles Sachen, die natürlich ein Film niemals erreichen kann. Aber was man ja sagen kann, diese Filme verhandeln das. Also auf einer theoretischen Ebene wird das alles verhandelt. Und deshalb sind das eben auch immer Gebiete und Themen, wo man sagt, das sind Themen, die tabuisiert sind. Und jetzt gucken wir auch mal vielleicht, wie weit ist das noch tabuisiert und sowas.
Ja.
Also ich finde bei dem Noé-Film ist es zum Beispiel auch spannend, dass es ja auch da auch um Themen wie Inzest geht, irgendwie bei Menschenfeind und sowas.
Ja, Inzest ist ja interessanterweise auch noch, wird eigentlich noch immer so als das größte Tabuthema
gehandelt. So alles mit Kindern, auch Pädophilie und all solche Sachen. Ja,
also zum Beispiel Mord und Tod und so weiter ist da gesellschaftlich schon sehr viel akzeptierter, doch weniger tabubrechend. Also wenn man sich Filme anguckt, wird halt zum Beispiel der Inzest wird ja tatsächlich noch viel größer als Schocker gehandelt. Also ich meine, ganz komischer Querverweis, aber in der ersten Folge von Game of Thrones gibt es ja auch einen Inzestfall, den ja auch sehr viele dann schockiert hat eben, weil ich meine, wir hatten in der Folge irgendwie mehrere Menschen halt getötet, aber der finale Tabubruch der Folge ist tatsächlich, hat mit Inzest und mit dem Kind zu tun.
Ja.
Das finde ich jetzt, also ich komme jetzt gerade kurz vom Thema ab, aber es ist mir gerade in den Kopf gekommen und das wollte ich nur kurz teilen.
Nee, voll, aber das passt doch total zu dem Thema. Weil ich sag, Maury und Bustillo sind auch so Filmemacher, die irgendwie in meiner Wahrnehmung so diese Suche nach den, was sind denn noch die Tabus unserer Zeit, schon auch irgendwie immer wieder angehen, so ein bisschen. Oder sich mit so Entgrenzung beschäftigen irgendwie.
Ja.
Also es ist ein kleiner Ausblick auf was, was da noch kommen wird, weil wir werden heute nicht über Kandisha reden, weil ja zu wenige Leute den Film gesehen haben.
Stimmt.
Und wir wollen ja auch, dass die Leute nochmal sich den gucken und dann reden wir vielleicht nochmal über den Film. Genau. Aber da gibt es auf jeden Fall Sachen, wo ich auch nochmal spannend fand, dass ich das Gefühl hatte, sie greifen dort nochmal so die Frage nach Tabus nochmal ganz anders auf.
Genau, dann kann ich jetzt mal kurz was zum Ablauf der weiteren Folge sagen. Wir reden jetzt nochmal ein bisschen über Bustillo und Mori. Danke.
Bitte.
Danach gehen wir drei ihrer Filme detaillierter durch. Dann fangen wir natürlich mit dem berühmt-berüchtigten Inside an. Daraufhin folgt Livid, das Blut der Ballerina im Deutschen, und dann noch Among the Living. Die zwei haben jetzt noch drei weitere Filme gedreht. Das sind einmal Leatherface, über den werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen kreuz reden, wenn wir über Among the Living reden, weil ich sehe da viele Parallelen tatsächlich zwischen den beiden Filmen. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall auch den so ein bisschen mit eingehen. Dann halt eben Kandisha. Über Kandisha haben wir relativ lange diskutiert, ob wir den Film heute jetzt mit reinnehmen, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil der halt in Deutschland jetzt bis auf dem Fantasy Filmfest noch nicht wirklich eine Plattform bekommen hat. Deswegen hat ihn halt noch niemand gesehen. Wir werden ihn vielleicht nur zum Abschluss dann nochmal so ein bisschen.
Aber es wird wahrscheinlich ein Heimrelease geben. Das können wir schon mal sagen.
Es wird ein Heimkino-Release geben. Ja, Kandisha ist von Tiberius Film gekauft worden, die Rechte, aber die werden ihn wohl auf Blu-ray und dann einfach so auswerten. Genau, am Ende der Folge geben wir vielleicht noch ein bisschen nochmal auf den Film ein als Blick auf die jetzige Situation. Und die zwei haben auch noch Deep House gedreht, den keiner von uns gesehen hat. Der ist auch noch ganz frisch, der läuft, glaube ich, gerade in Frankreich im Kino und wird wahrscheinlich auch irgendwie dann im Laufe dieses oder nächsten Jahres auch für uns sichtbar sein. Gut.
Hoffe ich.
Hoffen wir natürlich. Weil wir können schon sagen, wir sind schon, kann ich sagen, dass wir Fans sind von den zwei?
Also ich bin auf jeden Fall ein Fan.
Ja, ich auch. Ich kann aber dazu sagen, ich bin ziemlich frisch in die Sache reingekommen. Also ich habe die meisten Filme jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ich habe vor etlichen Jahren damals, als man so sich als junger, erwachsener, Jugendlicher sehr für brutales Kino interessiert, habe ich damals.
Also du hast da auch schon die Grenze
überschritten. Ja, genau, das ist ja auch so ein Erwachsenwerden-Programm.
Genau, das ist auch Thema.
Da ist man plötzlich interessiert an total brutalen, abwegigen und grenzüberweitenden Erfahrungen. Nee, man guckt dann halt, ich habe damals halt Inside geguckt und war von dem Film. Ich hatte ihn jetzt nicht in so positive Erinnerung tatsächlich. Das muss ich jetzt revidieren, nachdem ich ihn nach etlichen Jahren nochmal gesehen habe. Und die anderen Filme sind für mich gänzlich neu. Ipke hingegen ist da ja schon sehr bewandert auf dem Feld. Du hast ja alle Filme, glaube ich, mehrmals gesehen inzwischen.
Ja, ich habe jetzt alle Filme mehrmals gesehen. Und Inside war bei mir, kann ich so sagen, das war für mich, also allgemein diese, ich habe als erstes High Tension gesehen und das war schon so mindblowing. Ich dachte, was ist das denn? Da dachte ich so, boah, wenn diese Szene mit dem Fahrer, der sie retten will und dann kommt die Kreissäge durch die Windschutzscheibe, da dachte ich, boah, was ist das? Wow, das habe ich noch nie gesehen. Da war auch so diese, das ist ja auch so ein Thema, als Jugendlicher sucht man da auch diese Tabus. Und da dachte ich, boah, was, dass man sowas zeigen kann. Und Inside habe ich damals bei meinem Schlagzeuger, ich habe ja auch in meiner Band gespielt, in einer Black-Metal-Band, also auch ein sehr transgressives Genre, habe ich das damals in seinem Keller geguckt, in seiner dunklen Kifferhöhle. Das war crazy. Das war da so im Dunkeln. Der Film ist auch super intens. Und ich habe danach erstmal Fieber bekommen. Ich glaube, ich war schon krank, aber so für die Geschichte ist schon geil. Ich habe Inside geguckt, der hat mich so umgeblasen, dass ich erstmal danach ein paar Tage Fieber hatte.
Naja, ich meine,
fürs Narrativ finde ich das immer ganz gut.
Ja, nö, ich meine, so Extremerfahrungen wegen French New Extremity können ja auch in körperlichen Reaktionen resultieren.
Das genau, ist ja, und diese Filme sind ja auch sehr körperlich.
Ich meine, Lachen zum Beispiel ist ja auch eine körperliche Reaktion oder das Langeweile
das
oder
ist auch,
Angst.
Auch wieder Bataille. Bataille hat auch im Lachen und findet auch eine Entgrenzung statt.
Ja, das geht alles sehr Hand in Hand. Da verschwimmen auch die Grenzen zwischen natürlich psychischer und körperlicher Reaktionen.
Ja. Moritz, willst du schon zu Inside übergehen?
Ich würde noch kurz.
Oder wollen wir noch ein bisschen über die Filme allgemein sprechen?
Ich würde mal kurz über die Herangehensweise von den beiden reden. Dort ist, also es ist ja tatsächlich, wir haben es ja hier mit einem Regie-Duo zu tun.
Ja.
Das ist ja relativ selten eigentlich in der Filmgeschichte. Also mir fällt, also spontan fallen halt eben die Coen-Brüder ein. gut, die kennt halt jeder. Aber ansonsten, es kommt schon wirklich, es ist schon ein Novum, wenn voll. Filme von zwei Leuten gemacht werden, die auch über die Jahre so ein eingeschworenes Duo geworden sind, dass sie auch nicht mehr alleine arbeiten, sondern sich da wirklich die Bälle so gut zuspielen können. Ibke, du hast ja im Einspiel auch erzählt, dass die sich spontan eigentlich kennengelernt haben und auch relativ früh dann gemerkt haben, dass sie auf einen Nenner kommen und gemeinsame Filmprojekte geplant haben.
Genau, es ist so, das kann man auch noch erwähnen, dass Maury kannte schon die Texte von Bustelot. Also er war ja Filmjournalist und Maury war schon damals Fan von seiner Arbeit. Also er fand schon damals das, was er geschrieben hat, schon gut und war natürlich dann also sie kannte sich nicht persönlich, aber irgendwie gab es da vielleicht schon mal so eine geistige Berührung, weil Maria diese Texte schon so toll fand, die Bustelot geschrieben hat.
Ich finde es interessant, dass er eben Filmwissenschaftler eben gewesen ist, weil ihre Filme zeichnen für mich halt auch so eine starke, also sie zeichnen eine starke Kenntnis der Filmgeschichte aus. Da stecken sehr viele Motive und Versatzstücke aus eben früheren Horrorfilmen ein, die aber irgendwie nie die plumpe Zitierung sind oder einfach nur der Querverweis ist ausreichend. Es wird schon alles, wie du auch in deinem Einspiel schon gesagt hast, es wird alles sehr neu gedacht eben und auch in einer gewissen Form modernisiert und auf den aktuellen Stand gehoben in einer gewissen Weise.
Gerade ist mir jetzt auch im Kopf gekommen, als du es gesagt hast, das ist wirklich auch sehr französisches Kino dadurch irgendwie, weil man sagt ja, typisch französisches Kino ist Kino, was halt Film auch als Philosophieren begreift. Ja. Da sind wir natürlich bei Godard und all, es ist ja wirklich diese französischen Autorenfilme in. Es ist ja auch immer sehr intellektuell und auch hier so sehr körperlich das alles ist, sind das halt insoweit sehr französische Filme irgendwie auch, weil sie auch über dieses Genre Horrorfilm nachdenken und da auch eine gewisse Philosophie auch, ja. Also eben auch ein Nachdenken. Also ich sage es jetzt wirklich mal einfach mal nachdenken. Es denkt über dieses Genre nach, es denkt darüber nach, was ist das? Es denkt auch Genre-Konvention weiter. Und in diesem Sinne sogar eigentlich auch sehr französische Filme. Ist mir jetzt so, gerade als du das gesagt hast, so noch mal bewusst geworden. Das ist ja fast schon so eine Tradition.
Ja, auf jeden Fall. Französischen Kinos. Mir ist auch gerade jetzt so die Wortschöpfung. French New Extremity ist ja auch sehr nah an French New Wave eben dran. Ja, von Godard und Truffaut. Die hat auch Filmgelehrte eigentlich eher waren und dass eher und eher Film jetzt nicht durch das Machen, sondern mehr durch eine theoretische, philosophische Sicht auf den Film halt eben dazu gekommen sind, selber Filme zu machen. Das ist tatsächlich eine sehr spannende Parallele auch.
Ja, was ich nochmal zu diesem Duo-Aspekt, du hast vollkommen recht, und ich finde, dass es sehr selten ist, weil vielleicht auch Regisseur sein, Regisseurin sein, ist natürlich auch, da brauchst du auch ein großes Ego und viele Leute sagen ja auch, die Hauptfunktion einer regieführenden Person ist natürlich auch zu sagen, da geht's lang.
Ja.
Dass es halt sich nicht verliert, sondern einer muss auch mal wirklich sagen, so machen wir es. Und wenn man diese Aufgabe splittet, ist das Risiko halt wieder da, dass dort Uneinigkeit herrscht und dann plötzlich zerfasert und dann zerfällt alles. Und bei den beiden ist bekannt, sie selber beschreiben das als eine fast symbiotische Zusammenarbeit. Also sie wirklich so, wenn es um Filme geht, über das Privatleben weiß man da wirklich nicht, wie sie da privates handhaben. Außer, dass sie anscheinend ja auch andauernd zusammen abhängen, sonst könnten sie nicht so viele Filme zusammen gucken, wie sie behaupten. Aber sie scheinen wirklich, das ist natürlich was wirklich ganz Besonderes, vom Schreiben bis zum Inszenieren wirklich komplett wie ein Gehirn zu sein.
Ja, muss wohl auch so sein. Sonst würde das wahrscheinlich nicht so gut aufgehen.
Voll.
Denn die Regie hat letztendlich, muss immer die Vision im Kopf haben. Und eine Vision ist sehr schwer, identisch in zwei Köpfen gleichzeitig zu haben.
Voll. Irgendwie, und ich glaube auch, die beiden wissen das selber auch nicht so wirklich. Wie das so gut funktionieren kann bei den beiden.
Ich finde es auch gut, wenn wir das jetzt eigentlich gar nicht so durchpsychologisieren. Nein, einfach das sagen, wollen wir auch nicht. Wir nehmen das jetzt einfach so, eine obskure Fügung der Natur oder so.
Und es ist ja auch einfach spannend, einfach, dass wir jetzt diese beiden haben, weil bei den Coen-Brüdern weiß man ja auch, ich glaube, Ethan ist doch der immer Regie führt und Joel zieht sich dann beim richtigen Dreh schon ein bisschen zurück.
Ja, und interessant ist auch, die Coen-Brüder sind halt wirklich Brüder und kennen sich demnach schon sehr lange.
Genau, wenn wir Duos haben, auch die Wachowskis, sind das immer Geschwister.
Das ist korrekt. Oft. Aber hier haben wir wirklich so eine Schicksalsbegegnung. Die Zuckerbrüder, wir haben hier wirklich schon so eine Schicksalsbegegnung, dass die zwei sich halt eben kennengelernt haben und auch sofort irgendwie wahrscheinlich diese Connection gefühlt haben oder so. Voll. Ist ja auch irgendwie was sehr Produktives und was sehr Erbauliches.
Ja.
Womit wir.
Das ist echt. Das ist gut, dass du das nochmal erwähnt hast, weil das ist wirklich was sehr Spezielles bei den beiden. Dass die wirklich vom Schreiben bis zum Drehen und da gibt's. Ah, wir haben neulich Rack geguckt.
Wir haben auch Rack geguckt.
Rack ist ja auch von einem Duo, aber die beiden haben ja. Haben sich ja gesplittet. Die haben ja dann auch danach getrennt auch Filme gedreht. Die sind dann ja auch ein bisschen getrennt.
Das stimmt. Der erste John Wick-Film ist ja auch noch von den zwei gemacht worden. Ich weiß jetzt ihre Namen nicht. Das waren ja auch zwei Regisseure. Die haben sich danach aber auch, sind auch getrennte Wege gegangen. Der eine macht jetzt immer noch John Wick und der andere macht andere Filme. Ja. Bevor wir da jetzt aber wieder
zu sehr... komplett uns verlieren.
Genau.
Es gibt Duos. Duos diese beiden sind aber jetzt wirklich speziell.
Dualität ist ja auch ein wichtiges Thema für den ersten Film, für den heutigen Tag.
Grimme-Preis. Grimme-Preis-Nominierung für diese wunderschöne Überleitung zum ersten Film.
Genau.
Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz zur Herangehensweise jetzt nochmal. Ich glaube, es wird so sein, wir reden jetzt über den Film und dort werden sich schon Themen herausschälen und diese Themen werden wir vielleicht in den anderen Filmen uns auch wieder begegnen.
Ja. Wir versuchen das jetzt schon relativ umfassend heute umzusetzen. Ich kann auch jetzt schon vorwegnehmen, wir werden garantiert nicht unter einer Stunde bleiben. Wir haben jetzt schon die erste halbe Stunde um. Also, liebe Zuhörer, dann freut euch, es wird wieder ein Zweiteiler werden.
Ja.
Auch, was ich auch besonders schön finde, ist, wir beginnen ja eigentlich, wenn wir über einen Film reden, dass wir die Inhaltsangabe aus einem Online-Portal ablesen. Heute machen wir das auch anders, denn wir haben nämlich alle Filme, über die wir reden, hier tatsächlich physisch als Kopie als DVD in der Hand und werden demnach auch einfach die DVD-Rückseiten vorlesen.
Aus meiner Sammlung.
Aus Ipkes privater Sammlung halt zur Verfügung gestellt für den heutigen Tag. Demnach gehen wir jetzt zu Inside über. Ich möchte vorwegnehmen, Inside, ich habe hier die DVD vorliegen von, welchem Label ist das, Ipke?
NSM.
NSM. Die ungekürzte Fassung haben wir geguckt, aber wir machen natürlich keine Werbung für diese, denn die ist nach wie vor in Deutschland bundesweit beschlagnahmt. Also alles, was wir sagen, bezieht sich natürlich auf die nicht jugendfreie Fassung, die im deutschen Kaufhaus zu verfügbar ist.
Ist die denn im deutschen Kaufhaus zu verfügbar?
Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich wollte das eigentlich nur anklingen, weil diese DVD hier hat die wildeste Inhaltsangabe, die ich je von einem Film gelesen habe. Deswegen kann ich euch das nicht in Vorurteilen, außer jetzt dieses Fest von einem Inhalt in voller Länge vorzulesen. Also lehnt euch zurück, es wird auf jeden Fall wild. Denn, Zitat beginnt, wir können euch nur warnen. Der gallische Gore-Trip bietet Drastik in Reinkultur, fordert dazu aber mit unvergesslicher Härte und subtiler Perfektion auch psychologische Interpretation heraus. Das ist die Überschrift auf der DVD. Weiter geht's mit dem Inhalt. Der sehr umgangssprachlich formuliert ist, sage ich mal. Okay, wir sind ja von den Franzosen durchaus einiges gewöhnt, nachdem sie in den letzten Jahren mit Filmen wie High Tension die Euro-Hardcore-Horror-Front eröffnet haben. Aber das hier bügelt uns doch glatt nieder. Den ultimativen Fun, in Anführungszeichen, für werdende Mütter haben die Genre-Senkrechtstarter Alexandre Boustillot und Julie Maury ersonnen. Stringent, direkt, schnörkellos, eine fiebrige Extremerfahrung. Ein Autounfall traumatisiert die schwangere Sarah und macht sie zur jungen Witwe. Als sie kurz vor der Niederkunft, auch interessant, dass dieses Wort nochmal auftaucht, Weihnachten im einsamen Apartment verbringt, greift aus dem Nichts eine unbekannte Psychopathin an und metzelt alles nieder, was bluten kann. Frankreichs fleischfressende Sexpflanze. Beatrice Dahl gibt der Schlechterin mit dem Scherenfable den Liebreiz einer schwarzen Witwe. Sie hat es auf Sarahs ungeborenes Kind abgesehen. Ein intensives Terrorduell ist die Folge in einem der härtesten Splatterhappen dieser Dekade. Wow. Einfach nur wow.
Explosion. Das ist wirklich Next Level DVD-Marketing.
Ist die wildeste Inhaltsangabe aller Zeiten, glaube ich.
Moritz, würdest du der Inhaltsangabe zustimmen? Ist es der heftigste Schockerreißer, den du seit langem gesehen hast?
Jetzt sind wir wieder back to beginning, sind wir wieder bei Grenzerfahrung. Es ist eh immer so eine interessante Frage, wenn Leute sowas, sie fragen so, was ist der härteste und schlimmste Film aller Zeiten? Voll. Also in meiner Vorstellung gibt es den einfach nicht, weil egal, wen du fragen, wirst du immer sagen, hier, Inside ist jetzt der härteste Film aller Zeiten, während dir 10 andere sagen so, ach, Inside, den gucke ich zum Frühstück. Hier, guck dir mal diesen obskuren japanischen Film aus den 70ern an oder so, da geht's richtig zur Sache. Oder diese deutsche Amateursplatterfilm, den irgendwie der Cousin dritten Grades im Keller gedreht hat. Es wird immer irgendwie einen Film geben. Es ist
wirklich immer, was steckt man sich selber für Grenzen und was heißt für einen heftig und grenzüberschreitend.
Exakt. Ich persönlich habe auch so ein bisschen, interessant, dass ich da jetzt drauf komme, ich habe so ein bisschen ein Problem mit diesem Stigma, was Inside immer angreift, dass dieser Film halt so auf die krasse Gewaltdarstellung reduziert wird. Ja, der Film ist brutal, er ist sehr blutig, er geht auch ziemlich rücksichtslos und skrupellos eben um. Also er macht keine Gefangene, auch niemand ist sicher, man weiß nicht, wie es ausgeht. Jeder könnte sterben, der Film würde auch von einem ungeborenen Kind eben logischerweise keinen Halt machen. Was ja auch sehr gut ist, weil das ja auch ein eben mit einem Teil der Spannung ausmacht, dass hier eben ein ungeborenes Kind halt eben auch in Gefahr ist.
Ja, es ist so... es ist gut, dass du es ansprichst, weil jetzt bist du genau bei diesem Thema der Grenzüberschreitung. Ich kann mal so, ich führe mal ein bisschen aus. So
ja, mach das
auch
mal.
Aus mit Privatleben. Ja. Ein bisschen. Ja. Weil ich habe, glaube ich, keinen Film, das ist, glaube ich, weiß nicht, ob es so mein absoluter Lieblingsfilm, finde ich immer eh schwierig, aus einer meiner absoluten Lieblingsfilme, die ich habe. Und ich habe ihn, glaube ich, auch jetzt auch schon echt sehr häufig gesehen. Und es ist aber auch so ein Film, wo ich sage, das kann man auch gut mit Leuten zusammen gucken. Weil es ist interessant zu sehen, wie reagieren andere Leute auf diesen Film. Es ist interessant zu sehen, inwieweit schockiert er die, inwieweit gehen sie dort mit, inwieweit finden die das ganz, ganz schlimm und ganz, ganz schrecklich. Es ist ähnlich wie bei Martyr, das ist ja auch so ein Film, wo man vielleicht auch mal interessiert ist, wie reagieren andere Leute darauf, wie ist es denen kollektiv zu gucken. Und ich hatte Inside jetzt auch vor kurzen, also bevor wir ihn zusammengeguckt hatten, ich noch mit Freunden aus Kiel zusammengeguckt, die jetzt auch nicht so filmaffin sind und auch nicht so horrorfilmaffin, jetzt nicht wie, nicht so diese Grenzerfahrung im Film suchen. Ich fand ganz interessant, dass der eine Kumpel von mir meinte, es gibt, wir spoilern jetzt wieder mal, wir spoilern sowieso immer, es ist ja so, dass wirklich gar nichts, es kommt die Mutter, so die Familie, kommt als Rettungsherd oder als Rettungsversuch, stirbt, Mutter wird umgebracht. Dann kommt die Polizei, wo man sagt, jetzt kommt die gesellschaftliche Ordnung rein, stirbt auch. Alle Grenzen sind dort da, es ist alles da auch, gar kein Ordnungsprinzip mehr. Und dann gibt es so einen Moment, wo ja Sarah nochmal aufbegehrt, man denkt, jetzt kämpft sie nochmal richtig so. Und der eine Kumpel von Moskee meinte, der hat auch wirklich gedacht, okay, jetzt rettet sie sich irgendwie und besiegt diese böse Frau. Und das ist ja nicht so. Dieser Film geht ja wirklich so weit, dass man sieht, wie mit einer Schere dieses Kind aus dem Bauch rausgeschnitten wird. Und dann diese Frau dort mit dem Baby im Arm sitzt. Und eigentlich ist das Spannende, ist das so diese Grundprämisse oder das, was uns unter Strom hält, eigentlich auch wieder mit diesen Themen der Grenzüberschreitung verwandelt ist, dass man nicht die ganze Zeit vergehen sie so weit. Also wird wirklich dieses Kind on screen entfernt? Kriegt sie das Kind wirklich? Wird Sarah wirklich sterben? Und da sieht man schon, dass das eigentlich super im Film schon drin ist, von Anfang an diese Frage nach, wie weit geht dieser Film? Und das ist, glaube ich, bei den späteren Filmen auch nochmal spannend immer, wie weit geht dieser Film? Weil das ja schon was ist, wo man jetzt so konventioneller gesagt hätte, oder vielleicht von 2007 ist der Film ja 2007 als Filmgucker nicht gedacht hätte, dass der Film vielleicht so weit geht. Also sag du es mir, Moritz, was denkst du dazu?
Ja, also der Film steckt sich halt selbst schon klar seine eigenen Regeln, also seine eigenen Tabus auf, um sie dann eben bewusst selber brechen zu können. Es ist dramaturgisch tatsächlich sehr clever konstruiert. Es ist in der Prämisse simpel, aber der Inszenierung halt genial, weil auch alles in diesem Film diesen Leidensweg mitgeht. Es wird immer eben eine Chance in Aussicht gestellt, was dann aber nicht passiert. Der Film bricht dann ein Tabu nach dem anderen und es wird halt auch tollerweise visuell eben sehr gut mitgenommen, ja. Weil dieses Haus in dem sich, ich habe sie Sarah genannt, Sarah ist wahrscheinlich auch französisch richtiger, wird ja auch immer mehr mit Blut besudelt eben und wird immer mehr zu so einem Vorort zur Hölle. So die erste Hälfte des Films, der geht auch relativ zügig zur Sache, sie ist allein in ihrer Wohnung, da taucht halt Beatrice Dahl als diese mysteriöse Frau am Fenster auf und geht da auch schon relativ schnell zur Sache, um den Inhalt zu zitieren der DVD, sie metzelt alles nieder, was bluten kann. Und in der ersten Hälfte des Films schafft es halt Sarah, sich auch immer wieder oben ins Badezimmer zurückzuziehen, was so ein Ort der Sicherheit, so eine Safety Zone ist. Es ist schon fast wieder so ein bisschen Gamification, weil es wie so ein Safe House in früheren Resident Evil Spielen einfach. In diesem Bad ist sie sicher, dieses Bad ist auch interessanterweise eben hell und weiß erleuchtet, hat so was klinisch Sauberes im krassen Kontrast zum Rest des Hauses, was immer weiter mit Blut vollgespritzt wird. Irgendwann wird aber auch die Tür zum Badezimmer halt eingebrochen und spätestens dann weiß man, es gibt überhaupt, es ist gar nichts mehr sicher.
Es ist total geil, dass du das so schön aufgefrimmelt hast, weil das kam wieder Buchtipp, nämlich.
Oha.
Und zwar von Susanne Kappesser, Radikale Erschütterung, Körper und Genderkonzepte im neuen Horrorfilm. Total tolles Buch. Und sie analysiert nämlich auch das, was du gerade beschrieben hast, auch nochmal mit so batayanischen Theorien von Entgrenzung und sagt nämlich auch, dass dieser Film thematisiert auch durchgehend Grenzen in dieser Safe Zone, wie du es nennst. Und sie verbindet das hier mit Jacques Lacan, der berühmte Psychoanalytiker, der auch sogar mit Bataille befreundet war. Und sie sagt, es ist dieser weiße Raum ist so die Ordnung des Symbolischen. Das ist die Sprache, das ist der Bereich der Sprache, der ordnet alles. Und dort sind die Gegebenheiten noch irgendwie... einfach sind dort die Grenzen, dass diese Systeme funktionieren dort noch. Und sie flieht dort rein, weil was dort draußen wartet, ist irgendwann diese Sphäre der kompletten Entgrenzung, diese Sphäre, wo eben Tod und alles, was das eben sprengt, auf sie wartet. Und es ist auch so, das ist auch so toll an diesem Film. Jetzt können wir nochmal andere Ebene gehen. Bei den beiden sind die Filme wirklich, ich habe das Gefühl, irgendwann setzt so der Schalter um und wahrscheinlich ist es dieser Moment, wo diese Tür aufgebrochen wird und dann geht es einfach eine Abfahrt. Das liebe ich an diesem Film. Diese Filme haben ein Setup, da lernt man ein bisschen Leute kennen und irgendwann gibt es immer, dass ein Schalter umgesetzt wird und dann rattern diese Filme los, ohne Rücksicht auf irgendwas. Und Inside ist da für mich so perfekt. Der ist wirklich wie so eine Abfahrt. Und das werden wir auch bei den anderen Filmen merken. Die schalten irgendwann um und dann macht es bam, 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 bam. So, und das finde ich total toll.
Ja, Inside ist ja auch als Film wirklich sehr kompakt gehalten. Das wird 78 Minuten oder irgendwie sowas auf der Uhr. Halt auch wirklich sehr kurz und knackig. Und der fängt an und dann geht's, wie du schon gesagt hast, es geht dann eigentlich nur bergab. Ich meine, der Film beginnt schon relativ bedrückend, weil man sieht ja diesen Autounfall, bei dem sie ihren Mann verloren hat, was sie zur Witwe macht. Deswegen sie eben, dann wird thematisiert, dass sie halt ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hat, die ja eigentlich Weihnachten, glaube ich, auch wieder zusammen verbringen wollte.
Ja, die Mutter ist so ein bisschen so dieses, die drängelt sich so auf.
Ja.
Die fragt doch immer so, ja, dann dein Chef, was ist denn mit dem? So nach dem Motto, oh, du kannst doch, jetzt ist dein Mann zwar tot, aber der ist doch vielleicht eine gute Partie. So, das möchte Sarah gar nicht. Sarah sehnt sich jetzt nach Individualität, Autonomie, Einsamkeit.
Ja, sie will sich ja auch wirklich in die Einsamkeit flüchten. Also sie möchte ja wirklich Weihnachten.
An Weihnachten alleine sein, ist das absolute Bild dafür.
Ja, sie will wirklich niemand ansehen. Also sie kann, es ist psychologisch, weiß ich jetzt nicht, ob ich das wirklich aufgedröselt bekomme, aber es ist schon sehr interessant, wenn man nach traumatischen Schicksalsschlägen wirklich so komplett mit sich alleine sein will. Sie will ja mit ihrem ungeborenen Kind zusammen sein. Und wenn man das jetzt weiterführt, dann können wir auch so ein bisschen zum symbolischen Überbau des Films übergehen. Denn man ist sich halt nicht sicher, ob sie dieses Kind überhaupt möchte eben.
Ja, also das ist so, ich gehe jetzt mal noch tiefer in diese Interpretation von Kappesser. Und ich muss auch sagen, dieses Buch ist für mich auch so eins der wenigen Bücher im deutschsprachigen so filmwissenschaftlichen Bereich, was sich intensiv mit diesem New French Extremity-Film beschäftigt oder auch mit diesem Genre-Film aus Frankreich und das auch philosophisch echt schön aufdröselt. Und ihre These ist, jetzt kommt wieder das Konzept von Julia Kristeva, auch eine Philosophin und Psychoanalytikerin, und auch Literaturwissenschaftlerin vom Abjekten. Das Abjekte ist auch so ein Unwohlsein, ist auch ein riesiges Konzept und da müssten wir auch, glaube ich, einen riesigen eigenen Podcast machen. Wir sind halt nicht der Bataille und Christeva Podcast, ein Filmpodcast. Aber dort geht es darum, dass innere tiefste Wünsche, die wir haben, dass irgendwann diese inneren tiefsten Wünsche, die wir haben, gibt es eben auch innere tiefe Wünsche, die wir haben, vor denen wir Angst haben, weil sie unser Selbstbild gefährden. Und Kapesser bezieht das sehr schön eben auch auf Insight, weil wir dort sehen, die These ist jetzt, dass wir einen Abtreibungswunsch haben von Sarah. Und dieser Abtreibungswunsch ist natürlich was, was dein Selbstbild vielleicht auch gefährdet. So, sie war wahrscheinlich einfach die gute Ehefrau und hatte da ihren Job. Und vielleicht ist das auch das, weswegen die Leute so auf sie zukommen, weil sie es vielleicht auch gewohnt sind von ihr. Aber dieses traumatische Erlebnis so ein Bruch war und eben dann auch solche Wünsche in ihr ausgelöst haben, wie eben diesen Abtreibungswunsch. Und jetzt ist so eine These, dass halt dieser Abtreibungswunsch manifestiert sich symbolisch in dieser dunklen Gestalt, die von Beatrice Dahl gespielt wird.
Ja.
Das ist eigentlich ihr Wunsch, ihr innerster Wunsch, der sie ängstigt, wird dort böse projiziert nach außen. Und deshalb passt es auch, dass sie, irgendwann fängt sie auch an, weil sie dann ja eingesperrt wird in diesen Raum. Erst ist es ihr Schutzraum und irgendwann will sie dort ja raus.
Also du redest vom Badezimmer jetzt.
Genau, und dieses Badezimmer fängt sie ja an, von innen auch abzuschaben. Und das ist dann auch die These, sie geht jetzt auch in Kontakt mit diesen düsteren Wünschen. Und später ist ja sogar so, dass diese Frauen in einen Austausch irgendwie gehen. Also es ist, so eine ganz, so eine ganz eigene Dualität. Und darüber können wir auch nochmal sprechen, wie... Das ist so toll gedacht, weißt du, Moritz?
Ja, ich finde auch dieser Aspekt der Dualität, ich würde es nur ganz kurz noch vorwegnehmen, weil Beatrice Dahl wird in dem Film ja auch wirklich wie der Leib geworden, tot irgendwie.
Voll, sie wird schon wie
dargestellt.
So eine symbolisch erhöhte Figur.
Vor allem zu Beginn ist sie halt wirklich wie so ein schwarzer Sensenmann, der irgendwie dann nachts ans Haus klopft und Einlass haben möchte. Und wenn man halt den Film zu Ende denkt, am Ende ist es ja wirklich so, dass sie dann eben das Kind an sich nimmt und es mitnimmt. Und eben Sarah eben mutmaßlich tot am Boden liegt. Aber wenn man es jetzt auf die rein symbolische Ebene hebt, ist halt das Ende wirklich so, dass sie, wenn man jetzt Beatrice Dahls Figur nur in dieser Symbolwirkung halt belässt, am Ende ist es ja so, dass sie quasi dem Tod dann ihr Kind übergeben hat, was eben wieder gut zu dieser diese unterschwellige Wunsch nach einer Abtreibung halt eben.
Ja. Das ist total spannend. Kapesser sagt auch, dieses Endbild, am Ende sieht man ja, wie sie, diese böse Frau mit dem Baby im Schaukelstuhl sitzt. Und schaukelt. Und sie sagt, dieses Unwohlsein und dieses Verstören dieser Endszene resultiert daraus, wir sehen eigentlich gerade, dass ein Baby in den Händen eines manifestierten Abtreibungswunsches, also eigentlich ein total groteskes, paradoxes Bild irgendwie, der Abtreibungswunsch hat ein Baby für sich gewonnen. Also deshalb ist es so, berührt es uns vielleicht auch auf einer Ebene, die halt tiefer geht als krasse Splatter-Effekte.
Ja, interessanterweise gibt es einen italienischen Western namens Che Oma, der ein sehr ähnliches Ende hat. Das habe ich gerade realisiert, aber darauf gehe ich
jetzt... Vielleicht kennen die den auch.
Vielleicht kennen die den auch, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, das führt uns echt zu weit. Ja,
ich wollte gleich nochmal ein bisschen über das Objekte nochmal reden, aber ich will nochmal ganz kurz so diese wie toll diese beiden als Filmemacher sind, weil das ist auch was uns, glaube ich, allen aufgefallen ist beim Gucken, dass das so unglaublich detailverliebt ist.
Ja.
Und das fängt schon, Beispiel schon an, darauf geht Kapesser auch ein, dass Sarah fotografiert dann diese Frau, als sie dann versucht einzudringen und guckt sich denn alte Bilder an, die sie am Tag gemacht hat, als sie Kinder beobachtet hat. Und dort sieht sie schon im Schatten, dass diese Frau schon dort im Schatten zu sehen ist. Also diese Frau beobachtet sie schon länger. Das ist erstens jetzt auf rein affektiver Ebene unglaublich gruselig. Also es ist unglaublich gekonntes Horrorfilme machen, finde ich.
Ja.
Und es passt aber auch auf so einer metaphorischen Ebene, dass man sagt, dieser Abtreibungswunsch, da muss keiner mehr in dich eindringen, das ist schon immer da. Das ist der düstere Schatten, der dich begleitet.
Genau, und dann kommt sie halt immer näher und näher und jetzt an diesem entscheidenden Abend, wo sie wirklich dann, das ist auch so interessant, dass sie eben alleine sein will, das wird mir auch jetzt irgendwie nochmal bewusst, also vielleicht will sie auch einfach darüber nachdenken an diesem Abend eben und deswegen will sie halt auch alleine sein, dass sie sich irgendwie die Zeit nimmt, um über diese Möglichkeit nachzusenken, ob sie dieses Kind halt überhaupt will oder nicht, doch eben eine Abtreibung wünscht, deswegen passt es halt auch sehr gut, dass dieser manifestierte Gedanke in Form von Beatrice Dahl eben sich immer weiter an sie annähert und dann letztendlich bei ihr vor der Tür steht.
Also es ist ganz witzig, dass du das da so beschreibst. Es ist ja eins zu eins, was du gerade beschreibst, auch diese Szenenanalyse oder Szenenbeschreibung. Es gibt ja eine Szene, wo Sarah schläft und man sieht dann diese Frau hinter ihr, direkt neben ihr stehen.
Ja.
Und dann wird sie wach. Und diese Frau, wahrscheinlich haben sie das mit so einem Board gedreht, zieht sich dann so nach hinten zurück, wieder ins Dunkle. Und das ist auch wieder genau das, was du beschrieben hast. Dieser Schatten, dieser düstere Wunsch, das Objekte, tritt an sie heran und ist eigentlich schon da. Also ist schon da, kommt immer wieder näher, geht dann wieder weg. Und das ist auch wieder, das finde ich so toll, weil es ist, einerseits kann ich da intellektuell mich total mit Beschäftigung draufgehen, aber auch rein auf so einer rein affektiven Ebene, es ist unglaublich cooles Filme machen einfach. Es ist wirklich, wo ich sage, ich kann das mit jemandem gucken, der vielleicht diesen philosophischen Überbau gar nicht so spannend findet, aber der wird trotzdem davon berührt und der wird auf jeden Fall in den Bann gezogen von diesem Film, weil da einfach zwei Leute sind, die wissen, wie man Horrorfilme dreht.
Definitiv, also der Film ist wirklich super tight und packend und spannend und inszeniert eben. Man kann ihn auch, das ist auch das Tolle an dem Film, dass man echt auf sehr viele verschiedene Arten eben gucken kann. Vielleicht ist unsere Theorie auch gerade totaler Unsinn, aber das ist egal, weil wir können es in diesem Film halt sehen und demnach ist das da auch irgendwie drin.
Und es geht ja immer weiter, Moritz.
Es geht immer weiter.
Es ist ja wirklich so, wenn wir mal in ihrer Dunkelkammer sind, dann hängen dort Fotos an der Wand zum Beispiel, die glaube ich auch alle Yin und Yang sind. Oder es gibt da die schon dieses Schwarz-Weiß-Ding, diese Dualität auch schon wieder aufgreifen. Also diese Detailverliebtheit. Dann auch natürlich die Optik. Sarah ist, glaube ich, fast komplett in Weiß. Beatrice Dahl-Figur, die schwarze Frau, ist ganz in Schwarz. Dann sieht man ja am Anfang, gut, das spoilern wir auch gleich noch, glaube ich, was dort am Anfang, wie diese Frau dort zusammenkommt. Es gibt ja diesen Autounfall.
Genau, der Autounfall.
Wo sie ihren Mann verliert. Und es knallt doch ein schwarzes und ein weißes Auto zusammen.
Die auch so ungefähr stehen wie Yin und Yang. Also der Film... Guckt, achtet mal drauf, wie die Autos stehen.
Es ist so, es hat wirklich eine Detailverliebtheit, die dieses Thema von Dualität und dieses Böse ist ein Teil von dir, wirklich wunderschön immer wieder aufgreift.
Sie benutzt ja auch eine Schere, also
dafür,
die auch so aus zwei Teilen, die gleich sind, aber dennoch irgendwie umgedreht sind, irgendwie zusammenpassen einfach. Dieses Element der Dualität ist da auf jeden Fall ganz stark. Ich finde das ja auch sehr spannend, um jetzt auf den Aspekt noch ein bisschen weiter einzugehen. Das ist auch eine gewisse Form, eine gegensätzliche Entwicklung zwischen beiden Frauen im Film gibt. Also als Beatrice Dahl-Figur eingeführt wird, ist sie ja wirklich diese schattenhafte Gestalt, die total unmenschlich erscheint eben. Sie ist wirklich, wie wir schon ausgestellt haben, wie so ein Sensenmann eigentlich.
Ja.
Aber das Spannende ist, was auch so ein bisschen von der Symbolidee, die wir hatten, sich abhebt. Also sie wird im Laufe des Films, Beatrice Dahls Figur, immer weiter vermenschlicht tatsächlich. Sie ist am Anfang eben diese unheimliche Gestalt. Danach, und je näher sie eben in den Film eindringt, sie ist dann zwischenzeitlich entwickelt sie so eine kindliche, psychopathische Art eben, weil sie fängt dann irgendwie auch hysterisch an zu kichern und so weiter. Dann kommt halt und dann ist sie irgendwie so, hat sie sowas Unberechenbares, ist aber auf jeden Fall schon mal ein Stück weit menschlicher. Und dann kommt halt eben so der Plot-Twist-Reveal gegen Ende. Sie ist ja eben die andere Partei, die in diesem Autounfall eben beteiligt war. Und sie hat dadurch ihr Kind eben verloren und will sich jetzt quasi das von Sarah holen, als quasi Genugtuung wieder gut machen oder auch einfach nur, weil sie diesen unglaublichen Wunsch danach hat, ein Kind zu besitzen.
Ja.
Und ab diesem Zeitpunkt an, sie kämpft ja noch einmal mit Sarah und kriegt dann das Gesicht von ihr verbrannt.
Ja.
Und ab diesem Zeitpunkt an ist sie schon fast eine bemitleidenswerte Figur. Sie sitzt dann auch irgendwie nur noch schluchzend lange Zeit in der Ecke rum und es findet ein sehr interessanter Austausch zwischen beiden Frauen halt eben statt.
Ja, also ich, es ist mir wieder ganz viele Gedanken ins Kopf geschossen. so das Transformation ist, glaube ich, immer ein Thema bei den beiden, bei unserem Regie-Duo. Man hat ja auch Sarah, wenn du meinst, es wird ja auch blutbesudelt, wo ja auch Julia Kristeva wieder sagt ja auch, Blut ist auch eine abjekte Flüssigkeit, es ist auch irgendwas aus unserem Körper, aber es ist doch außerhalb unseres Körpers und spielt auch mit diesen Grenzen wieder und ist ja auch der Kontakt zu Tod und Krankheit auch. Und sie wird dann mehr und mehr, wird Sarah dann irgendwie zu dieser Figur, die auch in dieses Dunkel irgendwie auch eintritt.
Genau, das ist der Gegenteil, weil sie im Gegenzug, also als Kontrast zu ihr, wird Sarah halt eben immer weiter verunmenschlicht. Ja. Tatsächlich, sie wird immer mehr mit Blut besudelt und sie hat ja auch diesen Punkt, wo sie dann letztendlich wirklich in die Gegenwehr übergeht und sie halt auch aktiv töten will. Und das ist so, das ist halt so interessant, weil wir lernen sie halt eben als diese bemitleidenswerte Figur kennen am Anfang. Also sie,
ja, stimmt,
wegen dieser Trauer, weil dann im Laufe des Films verwandelt sie sich dann halt immer mehr in diese unmenschlichere Killermaschine, in Anführungszeichen.
Ja. Was ich ganz spannend finde, wo es dann auch, wo man denkt, okay, das ist jetzt alles sehr intellektuell gedacht von den beiden auch. Es gibt ja diese Szene, wo Sarah von den Polizisten, also alle, die es noch nicht gesehen haben, es kommt ja auch nochmal die Polizei und versucht zu retten, was auch nicht klappt. Aber Sarah hat eine Pistole. Weil sie legt sich resigniert mit dieser Pistole aufs Bett und es ist fast so, dass sie diese Frau dort einlädt zu sich. Und diese Frau kommt dann zu ihr und küsst sie ja auch. Also das ist wirklich wie so ein Austausch, wie ich lade dich ein, weil eigentlich ist es ja auch ihr Wunsch, den sie hier, der hier aufgetaucht ist. Und dann beißt sie ja in die Lippe und dann gibt es ja doch nochmal einen Kampf. Aber ich finde es so spannend daran, dass das was ist, wo man jetzt, wenn man so jemand ist, der so ganz psychologisch, das ist total unrealistisch, warum, wieso legt die sich jetzt hin und was soll das, kann man da sagen. Aber auf so einer symbolischen Ebene gibt es total Sinn. Sie ist es jetzt wirklich diese Einladung, diesen Wunsch dort wahr werden zu lassen. Und deshalb lädt sie auch jetzt diese Killerfrau ein, zu sich zu kommen. Und die Gegenwehr wird abgelegt. Diese Pistole taucht nicht mehr auf. Also sie hätte jetzt die Chance, diesen Wunsch, diese Frau zu erlegen, aber eigentlich wünscht sie sich ja sogar den Tod durch diese Frau oder das Ende des Kindes. Es ist ja noch komplizierter irgendwie. Es ist ja so, sie will ja eigentlich das Kind, aber das bedeutet ja irgendwie auch für Sarah den Tod und das kann ich jetzt auch nochmal, so bei Bataille gibt es auch den Potluck, den Tausch, das Tauschgeschäft. Das heißt auch, das geht auch auf so archaische indigene Völker zurück. Das haben wir ja neulich schon besprochen, als wir essen waren, Moritz.
Ach ja.
An alle lieben an alle liebe Present Screen HörerInnen, wir sind auch privat befreundet.
Das stimmt, wir machen das ja nicht nur professionell.
Wir gehen auch wirklich essen zusammen und solche Späße.
Interessant auch jetzt.
Ich wollte es nochmal kurz ausführen, oder willst du das erstmal?
Nee, ich wollte noch kurz über das Ende des Films reden, aber dann mach du erst.
Okay, weil ich wollte nochmal sagen, sie meinten so, der Häuptling bei so indigenen Völkern, wenn der dem anderen Stammesführer was schenkt, dann ist der Schenker eigentlich in der Situation, guck mal, ich habe hier die Macht, ich bin hier der Besondere. Du hast hier doch diesen First-Cow-Film geguckt.
Ja, da wird das auch verhandelt tatsächlich.
Genau, und das ist dann wirklich so, der was schenkt, hat auch eine Macht. Das sind diese Tauschgeschäfte. Und das Spannende ist, auch bei Bataille, diese Vorstellung vom heiligen Opfer, das gibt sein Leben. Das erhöht sich auch extrem damit. Und bei Sarah hat man auch am Ende das Gefühl, sie ist zu so einem, sie hat ihren Mann gegeben, aber die andere sagt, gut, Ehemann ist schön und gut, aber ich habe mein Kind verloren, da ist ein Ungleichgewicht, gib mir jetzt dein Kind. Und Sarah ist vielleicht sogar fast schon wie so ein Selbstopfer, das sagt, okay, aber ich gebe nochmal mein Leben und werde dadurch vielleicht auch nochmal komplett überhöht, weil was willst du mir als Tauschgeschäft dafür noch anbieten, wenn ich dir mein Leben gebe?
Ja, das ist tatsächlich sehr spannend, diese
also, nur um nochmal zu sagen, wie tief diese französische Philosophie vielleicht in diesem Film drinsteckt.
Ich finde ja auch das Ende des Films überraschend versöhnlich irgendwie.
Ja.
Es fühlt sich, also es ist jetzt irgendwie, das Ende des Films, auch wenn Sarah mutmaßt, sie ist höchstwahrscheinlich tot am Ende.
Ja, eigentlich sieht sehr tot aus.
Die sieht sehr tot aus, ja. Das ist keine Diskussion eigentlich. Und die Vorstellung, dass dann Beatrice Dahl das Kind eben wirklich an sich gewonnen hat und das Böse in Anführungszeichen am Ende sieht und das Gute stirbt, trotzdem fühlt sich das Ende jetzt nicht wie eine bewusste Grenzüberschreitung oder ein Schocker an, sondern wirklich schon fast, versöhnlich und harmonisch.
Es hinterlässt so ein selten, es hinterlässt uns eher mit einem Unwohlsein als mit einem krassen Schockiertsein vielleicht.
Ja.
Also, es ist ja auch so wirklich diese Frauen, wenn die beiden miteinander reden dann auch und die schwarze Frau revealed, warum sie überhaupt das alles macht mit Sarah, dann ist es ja auch so, dass diese Frauen plötzlich in einen Austausch treten. Das wird alles viel eher versöhnlich, wie du gesagt hast. Es hat nicht mehr dieses, ich will dich umbringen.
Ich muss auch sagen, das ist jetzt so ein Detail, das wir noch nicht erwähnt haben. Einer von den Polizisten kommt dann ja, als die Frauen sich zum ersten Mal so menschlich annähern, da steht ja einer von diesen Polizisten, der mutmaßlich tot war, schon fast zombifiziert, dämonifiziert, wieder auf kurzfristig.
Ja.
Und muss dann erst noch erledigt werden, weil dann irgendwie von ihm auf einmal die Bedrohung ausgeht, der diesen intimen Moment zwischen diesen beiden Frauen stört. Ich kann das auch ehrlich gesagt gar nicht so genau einordnen. Ich habe auch öfter schon gelesen, dass Leute das ganz doof fanden, dass der Film dann irgendwie so fast so eine übernatürliche Sphäre auf einmal aufgemacht hat. Aber ich finde es ist wirklich interessant, dass dann eben diese total unberechenbare andere Macht auf einmal, dass diese Zweisamkeit stört.
Wieder diese die, und dennoch auch der Polizist, also so die höhere, die Staatsmacht.
Die Gesellschaft vielleicht auch
die
einfach.
Die Gesellschaft geht da auch noch zwischen.
Die Gesellschaft hat einmal, nein, das geht nicht, ihr könnt euch jetzt nicht miteinander vertragen.
Ja, oder solche Tauschgeschäfte, das wollen wir
das
nicht.
Das geht nicht, das ist gesellschaftlich dafür, deswegen greift halt auch die Staatsmacht in dem Moment wirklich schon fast dämonifiziert wieder ein.
Und wenn wir jetzt so dieses Symbolische nochmal weiterdenken, das ist auch das, was Kappesser ganz viel schreibt. Die Kamera ist, auch wenn diese schwarze Witwe kommt, auch immer so von innen, so nach dem Motto, die Bedrohung ist eigentlich schon im Haus, dargestellt durch diese Kamerafahrten. Und die richtigen Eindringlinge ist eigentlich die Polizei, das ist die Mutter, das ist der Chef, kommt ja auch der Beruf. Das sind eigentlich die richtig echten Eindringlinge ins Haus, ins Innere von Sarah, weil das Haus ist natürlich auch symbolisch für Sarah und ihr Inneres. Das sind eigentlich die echten Eindringlinge. Und diese Frau, die war schon immer drin. Ja. Die ist ein Teil von Sarah.
Sie ist einfach da eben. Du meinst ja, man sieht auch irgendwie, wie sie ins Haus eindringt.
Ich habe den Film jetzt so oft schon gesehen, dass man sieht, das ist aber auch super spannend. Die Polizei ist so schlusig, dass sie die Tür offen lassen.
Ja, also und sie kommt.
Kommen dann die Polizei kommt ja und guckt, ob die Frau da ist, finden sie nicht. Und dann sieht man im Hintergrund, dass sie die Tür nicht schließt. Und dann kommt die Frau rein und schleicht sich rein. Also auch wieder dieses seltsame, hier ist eine Einladung irgendwie.
Ja, also wirklich interessant, dass eben so die gesellschaftliche, also die familiäre und die Gesellschaft halt irgendwie in der Hinsicht die Eindringlinge sind. Ich überlege gerade, was wäre eigentlich passiert, wenn die Mutter und die Polizei nicht gekommen wären. Vielleicht hätte sie auch einfach gesagt, jetzt so, ja, du willst das Kind haben. Ja, okay. Vielleicht. Wir das auch das alles doch. So, ich will es eigentlich gar nicht haben. Du kannst das haben, wenn du willst.
Das ist eigentlich auch wieder perfekt. Da kann ich nämlich dieses Zitat, was ich hier habe, aus diesem Buch Julia Kristeva zur Einführung von Inge Suchsland. Grüße auch an die.
Shoutout.
Dort beschreibt sie ganz gut nochmal das Objekte als ein innerer Wunsch von uns. Das, von dem wir uns gegen das wir uns wehren. Das Destruktive ist ein Aspekt menschlicher Subjektivität überhaupt. Der Versuch, das zu leugnen und es nicht als eigenes anzuerkennen, führt zwangsläufig dazu, dass die Quelle des Übels woanders gesucht, das heißt nach außen projiziert wird. Und dieser Film tut das ja. Dieser destruktive Wunsch nach Abtreibung, nach dem Tod des Kindes, wird nach außen projiziert in Form der Frau. Und jetzt nochmal, es gibt eine Szene, wo Sarah diesen Traum hat, dass dieses Baby aus ihr rausbricht, aus dem Mund, und sie spuckt Milch und Milchiges und Blutiges, auch bei Kristeva typisch abjekte Flüssigkeiten, spuckt das aus und dann klingelt plötzlich die schwarze Frau. Also dieser abjekte Wunsch wird nochmal gezeigt und dann kommt auch noch die nach Außenprojektion in Form der Frau und und jetzt wird es auch nochmals spannend. Ich lese nochmal was vor. Fremdes, das als solches auch wahrgenommen und nicht eins reinern wird, ist beunruhigend, weil es daran erinnert, dass der eigenen Subjektivität immer etwas entgeht. Am heftigsten befremden uns die eigenen unbewussten Regungen, denn sie bedrohen die Stabilität und Integrität unseres Selbstbildes. Wir möchten sie am liebsten völlig verleugnen und ausgrenzen. Und genau das ist das Spannende an diesem Film, dass der Film plädiert fast schon dafür, dass Sarah sich diesem inneren Wunsch, den sie dort hatte, bewusst wird, ihn als ein eigenes Inneres akzeptiert und als keine Horrorvision. Weil dann kann sie damit auch in den Kontakt treten, aber sie projiziert, sie wehrt sich gegen diesen Wunsch, dadurch kommt diese Projektion dieser bösen Frau und das führt in diese Misere. Und das ist total spannend und das führt, wenn wir auch gleich jetzt über den nächsten Film reden, über die Wie, finde ich total spannend, auch bei den beiden, auch auf filmischer Ebene, vielleicht ist dir das auch aufgefallen, es gibt dort nicht keine Überblendung und Schnitte, die so, wenn diese Traumvision kommt, weißt du, Moritz, und das Baby auskotzt, dann wird in einem anderen Film vielleicht ein Schnitt kommen oder eine Schwarzblende oder dies, das, aber diese Übergänge zwischen Traum
und
Realität werden filmisch nicht wirklich abgegrenzt. Nee,
die Traumwelt wird nicht abgegrenzt von der filmischen Realität. Also,
genau.
Ja, das stimmt.
Und dann gibt es ja noch diese Szene, wo sie weint oder trauernd die Bilder ihres Mannes anguckt und der plötzlich kommt und sie umarmt.
Ja.
Und auch hier ist es so, dass dort gar nicht einfach plötzlich ist dieser nackte Mann hinter ihr. Und auch hier wird diese als Traum kodierte Welt und die filmische Realität nicht abgegrenzt. Also das, was uns der Film zeigt, ist immer schon ein bisschen auf so einer symbolischen Ebene.
Ja, der hat auf jeden Fall eine symbolische Überhöhung.
Ja, und das ist schon die filmische Realität, die wir sehen, denkt das auch schon mit. Das wird bei Levit, finde ich, auch noch total spannend. Stichwort Vision von der Mutter.
Ja, ist ja eigentlich jetzt auch echt ein guter Zeitpunkt, um zum nächsten Film überzugehen. Ja.
Also abschließend noch.
Ja, gerne.
Levit ist einfach Inside ist auch einfach der ist unglaublich kompakt und der hat auch so wunderschön melancholische Musik.
Ja.
Und ich finde, dass dieser Spirit und diese Atmosphäre, ich glaube deshalb, ich habe jetzt im Einspieler gesagt, viele finden die späteren Filme nicht so gut, weil die einfach sich nicht so wiederholen und nicht wieder mit Inside und Ultraschocker drehen. Und leider muss ich auch ein bisschen sagen, diese späteren Filme haben noch nicht ganz diese tolle Atmosphäre wie Inside. Diese Musik, diese Beleuchtung und auch natürlich auch diese unglaubliche intellektuelle Durchdachtheit, das fehlt mir ein wenig beim späteren Film.
Also Inside ist da auch meiner Meinung nach eben ein super brillant inszenierter Horrorfilm, einer der besten des Jahrtausends wahrscheinlich bisher. Und es hat auch einfach einen Grund, dass dieser Film so sagenumwoben und berüchtigt ist. Ich finde es auch schade, ihn immer nur auf seine Gewalt eben zu reduzieren, weil wir haben jetzt nicht einmal in den letzten 40 Minuten oder was über den Film geredet haben, aber nicht einmal wirklich über die Gewaltdarstellung oder so gesprochen.
Ja, interessant.
Ne? Weil es ist in dem Film ist halt so viel mehr auch irgendwie drin. Daher möchte ich auch die Leute, die jetzt sagen, so, ich bin auch ein bisschen zart beseitigt, da möchte ich eigentlich auch fast ermutigen, diesen Film mal irgendwie anzugucken. Es ist natürlich eine Grenzerfahrung dann in vielen Punkten, aber ich finde den Film jetzt auch nicht so reduziert auf dieses Merkmal, dass man sagt, das ist jetzt aber irgendwie ein schlimmer Film oder so.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen ich glaube für 2007, wo es ja auch langsam anfing, also, dass sich auch der Mainstream-Horror öffnete, extremeren Gewaltbildern, langsam in den Jahren danach, es muss auch schneiden, nicht raus. Schnitt. Komm, dieses Ende kommt jetzt nicht zustande. So, nein, nochmal zu sagen. Wir müssen noch sagen, der Film ist von 2007 und mittlerweile, heutzutage habe ich auch das Gefühl, durch Hostel, auch durch Sachen wie das Evil Dead Remake ist und auch durch das Saw-Franchise sind so extreme Gewaltbilder und auch Körpergewalt auch mehr Mainstream angekommen. Und Inside ist aber dann noch ein Film, der eben aus einer Zeit kommt, wo so krasse, körperliche, schockierende Gewalt, auch so ein Weiden an Wunden und Blutgespritze da natürlich nochmal viel schockierender wirkt.
Ja, ist interessant, auch diese extreme Gewaltdarstellung in Horrorfilmen in den letzten Jahren eher wieder rückgängig war.
Ja, ja.
Also auch wirklich durch Saw und die Fantasy und Extremity getriggert, hatten wir echt so eine Welle an wirklich super gewalttätigen Filmen, die stellenweise halt auch in den Mainstream geschafft haben. Also die Saw-Filme oder Hostel und sowas ist ja auch wirklich sehr ein sich labend in menschlichem Leid und Gewalt und so weiter. Das war aber total auch im Mainstream angekommen.
Und das kann man jetzt so bataillantisch wieder lesen. Guck mal, wir hatten jetzt irgendwie die 70er und das Terrorkino als diese Zeit, wo Transgression geöffnet wurde. Und dann gibt es ja jetzt diese Zeit.
Yes.
Und dann muss es vielleicht auch
wieder zurück. Es muss erstmal wieder so ein bisschen, die Grenzen werden jetzt wieder ein bisschen weiter tiefer gestapelt. Und es geht jetzt erstmal irgendwie was anderes. Wahrscheinlich werden wir in ein paar Jahren, Jahrzehnten wieder so eine große Welle an gewaltsamen Filmen irgendwie sehen.
Bin mal gespannt, was da passiert.
Ja. Gut.
Ja, dann gehen wir über zu Levit Moritz.
Und wir gehen damit außerdem zum zweiten Teil unseres Podcasts über, denn mit Blick auf die Uhr, ich glaube, hier ist auch ein guter Punkt, strukturell als auch zeitlich zu sagen, das war Teil 1, schaltet nächstes Mal wieder ein für Teil 2. Wir ziehen das hier einfach jetzt straight weiter durch, aber ihr müsst euch jetzt noch ein bisschen gedulden, bis ihr weiterhören dürft.
Genau.
Bis dahin.
Wir trinken jetzt Cola ohne Markennamen, Nenno.
Genau. Und dann geht's direkt weiter.